So, der dreieinige Gott und Beziehungen. Und möchte mit dieser Frage, wenn das, oh, ich muss das anschauen, das würde jetzt besser gehen, okay? Möchte mit dieser Frage anfangen. Ewige Liebe. Ewige Liebe. In welcher Beziehung ist ewige Liebe zu finden? Und dieser Satz, ewige Liebe, erscheint häufig im Volksmund, drückt ein Ziel, ein Wunsch, eine Sehnsucht, ein Verlangen aus. Wo ist aber ewige Liebe zu finden? Wenn jemand dich fragen würde, wo ist die ewige Liebe zu finden? Ewige Liebe, das wäre schön, aber wo ist sie wirklich? Und die Frage illustriert sehr gut, wie Christen und nur Christen die wahre Bedeutung von Wörtern und Begriffen verstehen. Denn diese beiden Worte, ewig und Liebe, sind zwei der am häufigsten missbrauchten Worte im deutschsprachigen Raum. Zum Beispiel, das dauert ja ewig. Echt? Wir warten schon ewig lang. Das glaube ich nicht. Oder versuch das Problem nicht so zu lösen, sonst bist du ewig dran. Oder hier mit der Liebe. Ich liebe meinen Freund über alles. Ich könnte, sollte das verstehen, ich könnte nicht ohne ihn leben. Meint die Frau damit zum Beispiel, dass sie treu zu ihm halten wird, durch dick und dünn, auch wenn er Dummes tut, auch wenn er sie verletzt, auch wenn er nicht mehr so charmant ist, auch wenn er vielleicht niedergeschlagen oder gar faul herumsitzt und keine Lust hat, etwas zu unternehmen. Da wird die Echtheit der Liebe geprüft. Wird der Mann seine Frau oder seine Freundin lieben, wenn sie ähnlich Dummes tut, ihn nörgelt, manipuliert, mit ihm zankt, ungeduldig wird oder depressiv oder gar faul? Oder einfach, wenn ihre Schönheit nachlässt und sie älter und schwerer wird? Wo finden wir ewige Liebe? Wollt ihr die biblische Antwort wissen? Nicht in unsere Beziehung zu Gott oder in Gottes Beziehung zu uns. Diese Liebe ist wahre Liebe, aber sie ist nicht wahrhaft ewig. Sie ist nur ewig in eine Richtung. Sie wird nicht mehr aufhören. Aber ewig, kein Anfang und kein Ende, ist sie nicht. Sie hatte einen Anfang. Wo finden wir ewige Liebe ohne Anfang und ohne Ende? Finden wir nur in Gott selbst. Darum gibt es nur eine ewige Liebe, und zwar in der Dreieinigkeit. Die biblische Lehre der Dreieinigkeit mag nicht so oft gepredigt werden, sie mag irgendwie in Hintergedanken als etwas Selbstverständliches wahrgenommen werden, aber diese Lehre ist extrem wichtig und zentral für unseren Glauben, auch in eine so praktische Sache wie in unsere Beziehungen, wie wir hoffentlich jetzt sehen werden. Dass Gott die Liebe ist, überlegen wir, was wir sagen, wenn wir sagen, Gott ist die Liebe. Ja, wen liebt er dann? Und wahrscheinlich die meisten von uns würden sofort antworten, er liebt Menschen. Ja, aber die Menschheit gibt es erst seit ein paar Jahren. Wer hat er vorher geliebt? Oh. Vielleicht hat er den Menschen geschaffen, damit er jemand hätte, um ihn lieben zu können. Dann wäre er vorher nicht die Liebe gewesen. Nein, die Liebe Gottes ist wahrhaft ewig. Gott, dass Gott die Liebe ist, kann nicht heißen, dass er Menschen liebt. Es muss etwas Tieferes heißen, aber es kann nicht nur heißen, dass er Menschen liebt. Denn was wäre er sonst in aller Ewigkeit gewesen? Noch nicht die Liebe? Potenzielle Liebe? Nein, er ist die Liebe, weil er sich selbst liebt. Und wenn das etwas komisch klingt, bedenke Folgendes. Gott muss sich selbst über alles lieben, denn er ist der eigentliche Liebenswerte, Liebenswürdige. Er ist das einzige Wesen, das eine hingegebene Liebe vollkommen verdient. Wenn jemand Gott nicht liebt, ist das eine Frechheit. Weil ihn muss man lieben, er ist liebenswürdig. Wenn man uns nicht liebt, können wir den Demut sagen, das können wir ein Stück weit verstehen. Aber wenn jemand Gott nicht liebt, das ist reine Frechheit. Es wäre darum unpassend, wenn Gott sich selbst nicht lieben würde. Aber das ist eine ungenügende Antwort, denn die vielen Aspekte der Liebe können nur schlecht in einer Beziehung mit sich selber widerspiegelt werden. Darum ist es ganz wichtig, dass Gott drei Personen in einem Wesen ist, in einer Beziehung zueinander. Diese drei Personen, Gottes drei Personen, das ist das Vorbild der Liebe. Das ist er in einer vollkommenen, göttlichen Unabhängigkeit. Er brauchte uns nicht. Das ist nicht der Grund, warum er uns geschaffen hat. Er braucht auch keine von uns. Wenn wir morgen alle weggehen würden, wäre er immer noch Gott und immer noch vollkommen und immer noch die Liebe. Er lebt in einer perfekten Gemeinschaft, sein Wesen der Liebe. Jetzt, die Liebe Gottes oder die Dreieinigkeit als das Vorbild unserer praktischen alltäglichen Beziehungen. Das heißt, die Beziehungen, die eben nicht immer geigen. Es klingt alles jetzt so schön und wunderbar. Ziemlich sicher ist in euren Herzen, wie in meinem Herzen, ein idealistisches Bild dieser göttlichen Beziehung. Ach, wie schön! Die Dreieinigkeit. Solche Harmonie. Welche herrliche Liebe. Innige Gemeinschaft. Und das ohne Aufhören ständig. Ja, jetzt langsam. Langsam. Gottes Liebe ist, und ich sage das mit Ehrfurcht, denn ich weiß, ich wage mich da ein bisschen hier an etwas, aber die Bibel sagt das auch. Gottes Liebe ist auch für Gott eine Herausforderung. Zu dieser Liebe gehört nämlich eine fröhliche, herzliche, tief überzeugte Unterordnung, auch wo sie Leiden bedeutet. Denkt daran, dass der Sohn Gottes, um dem Vater gehorsam zu sein, ans Kreuz ging. Ja, man kann sogar sagen, warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? Überlegt wieder, wenn jemand euch diese Frage stellt, warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? Ich wage zu behaupten, die meisten von uns würden sagen, aus Liebe zu den Menschen. Nur, das greift zu kurz. Im Garten, als er betete, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, sagte er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gottes Wille war, die Menschen zu retten. Wenn Jesus sagt, nicht mein Wille, was muss sein Wille gewesen sein in diesem Moment, dass eben der Kelch an ihm vorübergeht? Die Hauptdynamik im Garten, warum Jesus doch ans Kreuz gegangen ist, ist aus Gehorsam zum Vater. Also, wenn du einen schwierigen Chef hast, wenn du vom Staat verfolgt bist, wenn du als Frau in einer Ehe bist, wo es schwer ist, dich dem Mann unterzuordnen, so ist das Verhalten Jesu, ja, das Verhalten der Dreieinigkeit, dir ein Vorbild. Ebenso natürlich seitens des Vaters, was die liebevolle Führung angeht. Bedenke Männer, Mütter, Chefs, Gemeindeleiter, alle, die Autorität haben. Gott hat seine Liebe nicht nur intern ausgelebt, im Überlegen, wie kann ich meinen Sohn jetzt lieben, sondern wie kann ich zusammen mit meinem Sohn die Welt lieben. Versteht ihr den Unterschied? Hätte Gott überlegt im Garten, wie kann ich meinen Sohn lieben, dann wäre er wohl nicht diesen nächsten Schritt gegangen. Aber er leitete seinen Sohn, die Welt zu lieben. Also, die Liebe wurde nicht nur intern ausgelebt, sondern auch extern ausgelebt, um eine Welt zu lieben, die diese Liebe nicht verdiente. Verstehen wir das als einen Teil unserer Verantwortung als Leiter? Das versteht man, glaube ich, eher in der Gemeinde, wo die Gemeindeleiter sagen, es ist nicht nur wichtig, dass wir untereinander uns lieben, sondern auch, dass wir die Welt lieben. In der Familie? Hey Familie, es ist nicht nur unser Ziel, dass es uns untereinander gut geht, sondern wir wollen, dass es Leuten draußen gut geht. Darum machen wir dieses Opfer und wir setzen uns da ein. Ja, aber Papa, das möchte ich nicht. Gut, du bist nicht der erste Sohn, der das nicht wollte. Liebe in der Familie oder in der Ehe und so weiter auszuleben, indem wir andere lieben, auch wenn es Opfer für die Familie bedeutet, dass die Dreieinigkeit ist in all diesen Sachen das Vorbild unserer Beziehungen. Es ist natürlich in vieler Hinsicht so, dass diese Beziehungsdynamiken innerhalb der Dreieinigkeit eine Herausforderung für Gott selbst sind. In der Dreieinigkeit sehen wir zum Beispiel auch eine wahre Einheit in Vielfalt. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind unterschiedlich. So unterschiedlich, dass Jesus beten konnte, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Also, nicht fromm ausgedruckt, würde man sagen, Jesus und der Vater wollten zwei verschiedene Sachen. Und, kennt ihr das aus euren Beziehungen, dass nicht jeder das Gleiche will? Kennt es nicht? Ja, doch, okay. Also, Gott weiß, wie das ist. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Es ist eine Herausforderung. Und doch in dieser Unterschiedlichkeit vollkommen einig. Es ist nicht beeindruckend, wenn eine Gemeinde oder eine Familie, wo alle gleich gestrickt sind, eine Einheit haben. Also, wer kann sagen, er ist gleich gestrickt wie sein Ehepartner? Ungefähr. Ja, wer kann sagen, er und seine Ehepartner ist ziemlich unterschiedlich gestrickt. Also ich wäre da auch in dieser Reihe. Meine Frau und ich sind sehr unterschiedlich, sogar eine der Autoren hier auf dem Bücher gestellt, der uns die Eheberatung machte, der hat uns gesagt, also so ein unterschiedliches Paar hat er, glaube ich, noch nie in seiner ganzen Erfahrung gesehen. Gut, das hat uns ermutigt, aha, darum haben wir so viele Probleme. Also es ist nicht beeindruckend, wenn wir gleich gestrickt sind und Einheit haben. Aber wer von euch, die doch gleich gestrickt ist wie der Ehepartner, merkt, die Kinder sind mir aber nicht gleich gestrickt. Die ticken anders. Jetzt ist die Einheit, soll erweitert werden. Sie soll funktionieren da, wo man nicht gleich ist, sondern Einheit in Vielfalt. Wie kann diese Wahrheit uns in unsere Beziehungen in der Gemeinde oder in der Ehe oder in der Familie oder im Geschäft dienen, wo die Unterschiede so groß sind und doch man an einem Strang ziehen muss? Die Dreieinigkeit ist unser Vorbild für diese Beziehungen. Und ich möchte jetzt auf einen Einwand eingehen, weil vielleicht kannst du denken, das ist alles schön und gut, denn in der Dreieinigkeit wäscht die eine Hand die andere. Jeder macht mit, jeder sucht nicht das ihre, jeder hat Gott vor Augen, jeder will das Richtige. Aber ich habe eine Beziehung mit jemandem, der will das alles gar nicht. Der ist stur, lieblos, selbstsüchtig, bockig, stolz, unehrlich, lebt nicht nach Gottes Moral. Solche Beziehungen hat die Dreieinigkeit nicht. Ist das tatsächlich so? Es ist nämlich nicht so, denn der Dreieinigkeit, der dreieinige Gott, pflegt Beziehungen mit genau dieser Art von Menschen, die dir so viel Mühe machen. Genau mit denen hat Gott, als dreieiniger Gott, pflegt er Beziehungen. Das bringt uns dann zu unserem zweiten Punkt, Gott und seine verschiedenen Beziehungen. Und manchmal drücken wir uns diesbezüglich ein bisschen unweise aus, in einer Weise, die uns etwas biblische Klarheit kostet. Wir beten zum Beispiel, dass jemand in eine Beziehung zu Gott kommt. Hat er denn keine Beziehung zu Gott? Das klingt eben, als ob er keine Beziehung zu Gott hätte, aber jeder Mensch in Wahrheit hat eine Beziehung zu Gott. Hat der verlorene Sohn eine Beziehung zum Vater gehabt? Eindeutig. Eine Beziehung als abtrünniger Sohn. Oder ich lese zur Zeit Hosea. Hat Israel zur Zeit Hoseas, der war derjenige, der eine Hure heiraten sollte, um bittlich die Beziehung zwischen Gott und Israel darzustellen. Hat abtrünnige, götzendienerische Israel eine Beziehung zu Gott gehabt? Eindeutig, eine Beziehung wie eine untreue Ehefrau. Hoffentlich würde niemand von euch sagen, wenn ihr jemand in der Gemeinde beraten würdet und der eine wäre dem anderen untreu, hoffentlich niemand würde sagen, oh, ihr habt doch keine Beziehung mehr. Nein, die haben immer noch eine Beziehung. Die sind immer noch verheiratet, auch wenn der eine untreu ist dem anderen gegenüber. Also die Beziehungen sind da. Oder wie Jeremia das einmal ausdrückte. Überlege die Zeit, wo Gott Israel straft oder züchtigt. Hat Israel in dieser Zeit eine Beziehung zu Gott? Eindeutig, aber wie Jeremia es betet, wie ein Feind und nicht wie ein Freund. Klagelieder 2. Wie hat der Herr die Tochter Zion mit seinem Zorn überschüttet? Er hat alle Macht Israels in seinem grimmigen Zorn zerbrochen. Er hat seine rechte Hand zurückgezogen, als der Feind kam, und hat in Jakob gewütet wie ein flammendes Feuer, das alles ringsum verzehrt. Okay? Gott bringt Gericht. Er hat seinen Bogen gespannt wie ein Feind. Ganz interessanter Ausdruck. Selten in der Bibel, aber kommt vor. Seine rechte Hand hat er geführt wie ein Widersacher und hat alles getötet, was lieblich anzusehen war im Zelt der Tochter Zion, hat seinen Grimm wie Feuer ausgeschüttet. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel vertilgt. Ich denke, es hilft uns, mit Glauben zu beten und mit Kühnheit und Liebe und mit biblischer Sorge zu verkündigen, wenn wir realisieren, Menschen um uns, unsere Freunde und Kollegen, sind nicht beziehungslos Gott gegenüber, sondern sie haben eine viel tiefere Not. Die haben nämlich eine Beziehung zu Gott als Feinde. Seht ihr die Bedeutung für den praktischen Alltag als Christ? Gott weiß sehr wohl, wie mit schwierigen Beziehungen umzugehen. Oder besser gesagt, denn die Beziehung ist nicht wegen Gott schwierig. Gott weiß, wie in Beziehung umzugehen mit schwierigen, stolzen, selbstsüchtigen, fehlerhaften, unvollkommenen, sturen, sündigen Menschen, Leuten. Und wie geht Gott mit denen um, die gegen ihn sind? Lass mich diese Frage hier stellen. Ich habe schon euch zwei Fragen gestellt, jetzt kommt die dritte. Wie geht Gott als Schöpfer und König mit den intelligenten, kreativen, mächtigen Lebenswesen um, die gegen ihn gesündigt haben? Wie reagiert er? Wie reagiert der Herr? Wie geht er um mit diesen Lebenswesen, die gegen ihn gesündigt haben? Und da mag die biblische Antwort wieder überraschen. Ja, das kommt darauf an, ob wir das Lebenswesen Engel oder das Lebewesen Mensch meinen. Versteht ihr? Es haben eben zwei Arten von Lebewesen gegen Gott gesündigt. Und bei dem einen Lebewesen ist keine Gnade gegeben. Gott schuldete es denen nicht und er gab es ihnen auch nicht. Wir haben mit keinem Wort in der Bibel wird irgendwie erwähnt oder darauf hingewiesen, dass vielleicht eines Tages die Engel sich bekehren könnten, beziehungsweise die Dämonen, die abgefallenen Engel. Nein, für die Engel ist kein Heils, keine Heilsmöglichkeit. Für die Menschen schon. Und das zeigt uns wieder die Gnade und die große Liebe Gottes. Beide Wesen, Mensch und Engel, haben mutwillig gegen Gott gesündigt, als sie es besser wussten. Wir haben das gemacht in Adam und die abgefallenen Engel haben das individuell gemacht. Und Gottes Umgang mit den Engeln zeigt uns ein wichtiger Aspekt dessen, wie er mit uns umgeht. Nämlich, es ist nicht sein höchstes Ziel, uns zu erretten. Sonst würde er alle retten. Es ist sein höchstes Ziel, sich selbst zu verherrlichen. Gott hätte auch natürlich den Engeln eine Heilsbotschaft anbieten können. Aber er hat entschieden, das nicht zu machen. Und das war richtig so. So verherrlicht er sich. Und wir müssen in dem Sinne nicht überrascht sein, wenn einige Menschen verloren gehen. Sein Umgang ist gottzentriert. Die Ehre Gottes ist sein höchstes Ziel. Auch in seinen Beziehungen mit Menschen. jede Person, die Dreieinigkeit, das Vorbild für unsere Beziehung, hat Gottes Ehre als höchstes Ziel. Und darum ist jeder nicht nur in der Rettung tätig, sondern auch in der Verdammung. Es greift zu kurz zu sagen oder zu denken, Gott sei immer nur liebevoll und gnädig. Und dieser unbiblische Ansatz ist auch nicht fähig, uns in den Herausforderungen unserer Beziehungen zu tragen oder uns guten Rat zu geben. Denn faktisch, hör mal gut zu, wenn wir meinen, Gott geht gnädig mit allen um, was er aber nicht tut. Also in einer bestimmten Weise können wir sagen, jeder Mensch, der lebt, erfährt noch die Gnade Gottes. Das ist wahr. Aber Gott geht nicht gnädig mit jedem Sünder um. Die Engel als Paradebeispiel. Wenn wir meinen aber, er mache das, dann werden wir versuchen, es auch zu machen und das wird nicht gehen. Wir werden versuchen, nämlich es besser als Gott zu machen. Und das natürlich geht nicht. Ich möchte jetzt in den letzten Teil meines Vortrags heute Abend ein Beispiel geben, ein wichtiges Beispiel, wie diese göttliche Handlung praktisch aussieht, damit wir sie auch auf unsere schwierigen Beziehungen anwenden. Und zwar jetzt im Blick auf Gottes Vergebung. Das ist jetzt unser dritter Punkt. Vergebung, wie Gott sie sieht. Und ich habe hier 9 Punkte, die zeigen, ich gehe natürlich sehr schnell damit um, weil ihr könnt ganz schnell hören, die 9 Punkte, wie Gott uns vergibt. Was ist, wenn Vergebung nötig ist oder wenn wir einen Konflikt in einer Beziehung haben? Der erste Rat, den wir meistens den Menschen geben, ist, geh doch du demütig mit deinen eigenen Fehlern um. Mach du den ersten Schritt und gib deinen Fehler zu. Also wie ist das bei Gott möglich? Gott hat doch keine Fehler, er kann nicht Fehler darum zugeben. Aber was wir sehen, ist diese Demut bei Jesus Christus. Jesus erzählte dieses Gleichnis, 2 gehen in den Tempel, der eine sagt, ich danke dir, dass ich besser bin als andere. Der zweite sagt, Gott sei mir Sünde gnädig. Und der Herr sagt, wer sich erniedrigt, wird erhöht und wer sich erhöht, wird erniedrigt. Denn Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade. Also diese Demut hat Jesus Christus ausgelegt. Bei ihm sieht man diese Bereitschaft, sich herunterzustellen. Gott hat nicht Sünden, die er zugeben muss, aber er ist uns ein Vorbild in der Demut. Und was ist Demut, wahrhaft Demut? Es ist nichts mehr als realistisch von sich denken. Wenn jemand der beste Fußballspieler der Welt wäre, und das wäre eindeutig, und jemand würde zu ihm sagen, du bist aber der beste Fußballspieler der Welt, wäre es eine demütige Antwort, wenn er sagen würde, boah, weiß ich nicht. Aber wie wäre es, wenn er sagen würde, ja, das stimmt, aber das habe ich nicht selber erarbeitet, das ist eine Gabe Gottes gewesen. Versteht ihr? Realistisch von sich denken, okay, er mag besser sein als der Nächste, aber wer hat es ihm gegeben? Der Herr. Demut. Zweiter Schritt, Leidensbereitschaft. Hier sehen wir in Hebräer 5 haben wir dann dieses Beispiel in dem Leben von Jesus Christus. Hebräer 5 sagt etwas ganz Erstaunliches über unser Heiland. Er hat nämlich, schreibt der Schreiber, in den Tages seines irdischen Lebens bitten und flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Christus litt nicht nur in der letzten Woche auf Erden, sondern er hat in den Tagen seines irdischen Lebens bitten und flehen mit lautem Schreien und mit Tränen. Ich weiß nicht, wie du betest. Ich muss mich da lange besinnen, bis ich an das letzte Mal denken kann, wo ich mit lautem Schreien und Tränen gebetet habe. Aber Jesus hat um einiges mehr gelitten als ich. Und er ist auch erhöht worden, steht hier in Hebräer 5,7, weil er Gott in Ehren hielt. so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Das übersteigt meinen kleinen Kopf, zu überlegen, dass Jesus Christus, der vollkommen Gehorsame, gehorsam lernen musste. Aber das steht da. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, der war schon vorher vollendet, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Hauptpunkt, Leidensbereitschaft, ganz deutlich bei ihm Jesus vorhanden. Oder hier ist ein dritter Punkt. Vergib und vergib nicht. Christus betet am Kreuz, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt die Frage an euch, bedeutet das, dass all diejenigen, für die Jesus damals gebetet hat, sofort Vergebung bekommen haben? Da würde ich sagen, natürlich nicht. Die müssen umkehren. Aber es drückt Gottes Haltung aus. Er ist bereit zu vergeben. Ganz genau. In dem Buch, es gibt noch ein einziges Exemplar zu verkaufen. Thomas hat das irgendwo gefunden. Und, sei ein Friedensstifter. Ken Sandy geht auf diesen Unterschied, wichtigen Unterschied in der Vergebung Gottes ein. Nämlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen stellungmäßiger Vergebung und vollzogener Vergebung. Wenn Jesus betet, Herr, vergib ihnen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er stellt sich in eine Stellung der Bereitschaft zu vergeben. Wie der Vater des verlorenen Sohnes, der bereit ist, ihm entgegenzurennen. Aber nicht, der ihn sucht und nach Hause schleppt. Der muss selber umkehren. Sprich, vergibt Gott einem unbußfertigen Sünder? Natürlich nicht. Wenn jemand mich fragen würde, dich fragen würde, der in Sünde lebt, ja, aber Gott vergibt doch. Da würden wir sagen, nein, du musst Buße tun und dann vergibt er dir Gott. Er ist bereit, dir zu vergeben. Er ist für dich. Er will dir vergeben. Aber er vergibt dir nicht, bis du umkehrst. Das fremd sich aber ganz schlecht zu dem, was ich oft höre in christlichen Kreisen, nämlich, dass wir einander bedingungslos vergeben sollen. Gott vergibt nicht bedingungslos. Soll ich plötzlich es besser machen als Gott? Und jemandem vergeben, obwohl er es ihm nicht reut, was er mir angetan hat? Ich habe diese Aufgabe meinen Schülern dieses Jahr gegeben, in einer Diskussionsgruppe nachher. Ich habe ihnen gefragt, stell dir vor, folgende Situation. Dein Nachbar tut etwas gegen dich. Was vermittelt ihm das Evangelium klarer, wenn du sagst, ich vergebe dir noch nicht, aber ich bin bereit, dir zu vergeben. Aber du musst umkehren, du musst einsehen, dass das, was du getan hast, falsch ist. Oder wenn du sagst, es reut dich nicht, aber ich vergebe dir trotzdem. Und Gott sei Dank haben alle in der Gruppe gesagt, nein, das Erste ist viel besser. Denn das vermittelt, du hast ein Problem. Und ich bin nicht gegen dich. Sobald du umkehrst, vergebe ich dir. Aber wenn du nicht umkehrst, da steht etwas zwischen uns. Denn genauso ist es mit Gott. Stellungmäßig stellen wir uns in die Position, wo wir vergeben. Wir sind bereit, wir lassen von aller Bitterkeit los, wir sind nicht die Rächer, Gott ist der Rächer. Aber vollziehen kommt erst, wenn die Person umkehrt. So macht es Gott und bitte nicht versuchen, es besser zu machen, das wird nur scheitern. Das leitet uns dann gerade in unser vierter Punkt. Vergeben ist mehr als nicht bitter sein. Meistens, was damit gemeint wird, wenn wir sagen, wir sollen bedingungslos vergeben, ist nichts mehr als, wir sollen bedingungslos von unserer Bitterkeit los. Okay, Amen. Das stimmt. Aber ein Loslassen von Bitterkeit ist anders als ein Löschen von Schuld. Wollen wir, dass Gott mit uns nicht bitter ist? Ja, aber ich vermute, wir würden noch mehr von ihm wollen. Wir wollen nicht nur, dass er nicht gegen uns ist, sondern dass er für uns ist. Wenn er sagen würde, ich vergebe dir, ich bin nicht mehr bitter gegen dich, aber ich will nichts mit dir zu tun haben. Da würden wir sagen, können wir nicht dieses Problem irgendwie lösen, denn wir möchten es mit dir zu tun haben. Wir wollen Liebe, Gemeinschaft, wir wollen Veränderung. Vergeben muss mehr als nicht bitter sein. Wahre Vergebung, was vermittelt das dem Nachbarn? Wenn wir sagen, ja, ich vergib dir trotzdem, aber gehen wir einander aus dem Weg. Was vermittelt das ein Bild vom Heiland, vom Evangelium? Ich habe kürzlich gehört von ein Paar, die waren in der Seelsorge, weil sie Eheprobleme hatten. Und dann wurde mir dann von diesem Treffen berichtet, dass der Treffen ist gut gelaufen, hat es geheißen. Der Seelsorger hat die beiden ermutigt, einander zu Vergebung und Vergebung zuzusprechen. Und die haben einander vergeben können. Und ich muss euch gestehen, ich saß da und ich dachte, mir wäre es eigentlich lieber, sie hätten einander um Vergebung gebeten. Versteht ihr den Unterschied? Wenn der eine um Vergebung bittet und der andere um Vergebung bittet, dann weiß ich, das Evangelium läuft. Hingegen, wenn einer sagt, ja, dir reut es noch nicht, aber ich spreche dir trotzdem Vergebung zu. Ich muss sagen, ich glaube dem nicht. Und wenn etwas da läuft, ob das wirklich echt ist, ob das wirklich evangeliumsgemäß ist, da habe ich meine Zweifel. Praktische, siehst du, was wir machen? Wir machen es einfach, was macht Gott? Aha, machen wir es ähnlich. Die Dreieinigkeit ist das Vorbild. Fünfter Punkt. Sünde wird vergeben, nicht Verletzungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe öfters gehört, dass das, was wir vergeben müssen, ist das, wo wir einen verletzt haben. Ich habe dann ganz ketzerisch nach der letzten Predigt, die ich darüber gehört habe, zwei gefragt, denkst du, dass Gott uns verletzt? Und dann habe ich gesagt, eigentlich eindeutig ja. Wenn wir Verletzungen vergeben müssen und Gott uns verletzt, wäre die Folge, wir müssen Gott vergeben. Ich glaube, das stimmt etwas nicht. Es ist nicht Verletzungen, sondern Sünde, die Vergebung braucht. Gott vergibt uns nicht, weil wir ihn verletzt haben, sondern weil wir gegen ihn gesündigt haben. Es ist, ich habe dann nachher in dem gleichen Gespräch gefragt, hat Jesus die Jünger verletzt? Ja, oh, ihr heuchlerisches Geschlecht. Vielleicht ja. Dann habe ich die Frage umgekehrt. Haben die Jünger Jesus verletzt? Da plötzlich wurde es still. Dummes haben sie gemacht. Gegen ihn gesündigt, ganz klar. Aber kommt Jesus euch als Verletzter vor? Nee, nicht. Vielleicht zwischen den Zeilen kann man irgendwo vage wahrnehmen. Ja, das hat ihn getroffen, ein bisschen. Vielleicht. Aber eben, es ist nicht Verletzung, sondern Sünde. Verletzung ist einfach eine unzureichende Kategorie. Denn manchmal verletzt mich, was gut ist. Brad, du gehst nicht liebevoll mit deiner Tochter um. Oh, das verletzt mich. Ich gebe mir so Mühe. Vielleicht ist es genau das Richtige. Sechstens. Liebe ist das oberste Gebot. Vergebung dient der Liebe. Sollen wir vergeben, wenn es dem anderen nicht reut? Und hier habe ich auch, muss ich sagen, einiges gehört, so in die Richtung, ja, wenn du vergibst, dann bist du frei. Dann laufst du nicht mehr mit dem Rucksack herum. Dann bist du nicht mehr beladen. Und etwas fehlt mir da. Wo ist die Liebe? Vergebe ich, um dem anderen Gutes zu tun, aber damit ich meinen Rucksack dann weg habe. Versteht ihr? Christus Vergebung ist nicht, um seinen Rucksack wegzukriegen, sondern um uns Gutes zu tun. Wenn er uns vergibt, dann passiert etwas mit uns. Es tut uns gut. Und diese bedingungslose Vergebung, letztendlich müssen wir sagen, ich vermute, dass viel Selbstsucht dahinter steht. Ich vergib dir, damit ich meinen Rucksack los habe, auch wenn dir kein bisschen damit gedient ist. Weil ich gehe da bequem aus dem Weg, dir etwas sagen zu müssen. Zum Beispiel. Dienen wir dann dem anderen oder uns selbst? Jetzt noch eine ketzerische Frage. Gibt es ein sich selbst vergeben? Diese Frage habe ich auch meinen Schülern gestellt. Die haben gleich ein Bibelstudium über dieses Thema gemacht. Und die Antwort war ganz interessant. Das kommt nicht in der Bibel vor, aber wir sind überzeugt, es gibt es. Ich dachte, oh, okay, das braucht glaube ich länger, als ich jetzt Zeit habe zu korrigieren. Es kommt nicht in der Bibel vor. Die Bibel redet nie in dieser Weise, und das ist schon wichtig. Wohl aber sagt die Bibel, dass Gott uns nicht verdammt und wir diese Vergebung glauben und wahrnehmen sollen. Sich selbst nicht vergeben wäre biblischer oder treffender als Gottes Vergebung nicht wahrnehmen, betitelt. Gott vergibt mir, ich sage, nein, ich bin zu schlecht, das kann nicht gehen, nein, ich bin zu schlecht. Wenn ich dann sage, okay, die Lösung ist, ich muss mich selber vergeben, ich habe das den Schülern dann so dargestellt, ich muss mich selber vergeben, welche Rolle spiele ich jetzt? Ich bin der Begnadende. Ich begnade mich selber. Das schmeichelt mein Selbstwertgefühl. Jetzt sitze ich auf dem Richterstuhl und begnade mich selber. Hingegen, wenn ich das Biblische anschauen würde, ich nehme Gottes Vergebung nicht wahr. Gott sagt, er vergibt mir und ich glaube ihm nicht. Was brauche ich, mir selber zu vergeben? Ja, eigentlich brauche ich Gott, um Vergebung zu bitten. Jetzt bin ich nicht mehr der Begnadende, jetzt bin ich der Gnadesuchende. Und das ist diese Feinheiten, die sind nicht unwichtig. Wenn ich mich selber als der Begnadende wahrnehme, ja, dann vergebe ich halt mir selber und ich fühle mich dann gut. Wenn ich aber mich als der Gnadesuchende verstehe, das treibt mich gut in die Demut. Gibt es ein Gott vergeben? Vergeben hier ist in Anführungs- und Schlussstrichen, weil ich glaube, dass niemand behauptet, wir müssen Gott tatsächlich vergeben. Aber wir haben doch manchmal Anklagen gegen Gott. Gott, warum tust du das? Und warum greifst du hier nicht ein? Und warum wächst unsere Gemeinde nicht? Und warum ist mir der Gottesdienst langweilig? Und nicht wie einst schon, als ich da begeistert war. Warum tust du so wenig? Ist es ein Vergeben gleich, wenn ich meine Anklage loslasse? Es gibt natürlich gewisse Parallelen mit menschlicher Vergebung. Im Vergeben lassen wir nämlich eine Anklage fallen. Und darum ist es verständlich, warum einige diese auf Gott anwenden. Denn wir klagen manchmal Gott an, weil er etwas macht, das uns nicht gefällt. Aber das mit ich vergebe Gott oder ich lasse meine Anklage gegen Gott fallen zu formulieren, ist sicher zu wenig. Diese Formulierung gefällt meinem Fleisch, da bin ich wieder der Begnadende und Schreck und Hilfe. Derjenige, dem ich Gnade zuspreche, ist Gott selbst. Die Realität ist aber, dass ich der Schuldige wieder bin. Treffender wäre es zu sagen, dass es mir leid tut, dass ich überhaupt eine Anklage gegen Gott in meinem Herzen Raum gebe und dass er mir bitte vergeben soll. Ich lasse meine Anklage nicht als eine Vergebungshandlung fallen, sondern als eine Bußhandlung fallen. Herr, wer bin ich, dich anzuklagen? Es tut mir leid, ich lasse die Anklage fallen. Das ist anders als, Herr, ich habe eine Anklage gegen dich und jetzt entscheide ich mich, dass die Anklage loszulassen. Unterschwellig schwingt da sehr schnell mit, die Anklage war okay, und es ist jetzt auch okay, dass ich das loslasse. Und das Beste für das Letzte, wenn der Dreieinige Gott vergibt. Denn es ist nämlich ein Stück weit ein nicht zu verstehendes Wunder, was der Herr hier tut mit uns. Der Herr, der Dreieinige Gott, pflegt Beziehungen mit schwierigen, sündigen Menschen. Und wenn er diese Menschen rettet, vereint er sie mit dem Sohn. Die Formulierungen, die immer wieder im Neuen Testament auftauchen, in Christus, in Christus Jesus, die haben alle diese Lehre, die lehren, dass wir eins geworden sind mit dem Christus. Drum, was passiert am Ende der Zeit, wo die zwei eins werden? Die Hochzeit des Lammes, ein Fleisch, wir werden ein Geist mit dem Herrn sein. Was heißt das für unsere Lehre der Dreieinigkeit? Ich wage es fast nicht zu sagen, aber ich sage es jetzt mit Ehrfurcht. Ein Stück weit, in einem Sinne, werden wir in die Dreieinigkeit aufgenommen, als mit Jesus Vereinte. Das heißt, Gott geht diese Art von verbindlicher Beziehung ein, dass er sich mit uns, sündhaften Menschen, in aller Ewigkeit vereint. Das Wahnsinnige daran ist, dass diese Vereinigung nicht erst dann passiert, sondern laut der Bibel ist schon jetzt. Kolosser 3, eine Stelle, die mich immer wieder überrascht, dass wir so mit Christus vereint sind, dass wenn Christus wiederkommt, wer kommt denn wieder? Wir werden mit ihm kommen. Denn wir sitzen schon mit ihm in himmlischen Orten. Das heißt, wenn Christus das zweite Mal kommt, ich komme mit. Ein Stück weit bin ich schon, bin ich schon in diese Dreieinigkeit aufgenommen worden und der Herr schafft jetzt in seine Beziehung mit mir und gibt nicht auf. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 1. Timotheus 3. Unsere Beziehungen. Jetzt ganz schnell zum Schluss. Abbild der Gottesbeziehung. Unsere Beziehungen, unsere menschlichen Beziehungen sollen ein Abbild der Beziehung mit dem Vater sein. Gleiche Ziele, gleicher Umgang, gleiche Vergebungsbereitschaft. So verkündigen und verkörpern wir das Evangelium. Und man kann es dann noch treffender sagen, unsere Beziehungen sind ein Abbild der Beziehung mit ihm, denn wie sagt es Johannes, wer sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer nicht den Bruder lieben kann, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Die Beziehungen sind ein Abbild. Willst du wissen, wie es in deiner Beziehung mit Gott geht? Guck mal deine Beziehungen in der Gemeinde an. So geht es. Und darum, diese Beziehungen sind Werkzeuge, wodurch Gott an uns arbeitet, damit wir in sein Bild gestaltet werden. Und Gott sei Dank gibt es nicht nur Brad-ähnliche Leute in der Gemeinde, sondern es gibt Leute, die mir sehr unähnlich sind. Aber auf einmal stelle ich fest, er versteht etwas und ich habe es noch nicht verstanden. Oh, der mahnt mich und er hat recht. Na, das war krass, wie sie das gesagt hat, aber sie hat recht. Der dreieinige Gott und unsere Beziehungen. Amen.